Und dann irgendwann habe ich angefangen, das, was ich in der Filmhochschule unterrichte, überall in der Welt zu unterrichten. Und zwar dieses Schreiben, Schreiben über sich selbst. Was ich immer eigentlich erst als Stufe aufgefasst habe, um dann Fiktion daraus zu machen, habe ich versucht, die Studenten zu ermuntern, wirklich erstmal die eigene Welt zu erforschen. Wirklich zu gucken, was interessiert mich, wo bin ich aufgewachsen, wer ist denn eigentlich so mein Clan, die Familie, was habe ich an Vorstellungen übernommen, wer bin ich und bin ich nicht eigentlich auch komplett zusammengesetzt aus sehr vielen Vorstellungen, die ich selber über mich habe. Wie sah denn genau eigentlich der Boden unter meinen Füßen aus als Kind? Das ist eine der ersten Aufgaben, die ich immer wieder stelle. Wie sah der Boden unter meinen Füßen aus als Kind? Was gab es für Essen zu Hause? Welches war mein Lieblingsessen? Welches Essen habe ich gehasst? Wer saß mit am Tisch? Was hatte meine Mutter für eine Schürze an? Wie roch meine Großmutter? Also wirklich sehr sinnlich und sehr genau über das eigene Leben zu schreiben. Das habe ich lange unterrichtet, unterrichte ich noch, und habe dann angefangen, Workshops zu geben, überall auf der Welt. Und habe festgestellt, dass ganz egal, wo ich unterrichtet habe, ob das in Singapur war oder in Mexiko oder in Bhutan, da haben die Kartoffelbauern von Bhutan mich eingeladen. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Die wollten schreiben lernen, weil sie über sich schreiben wollten, über ihre Tätigkeit als Bauern. Und überall habe ich dieselben Aufgaben gestellt und ich habe festgestellt, dass die Männer sehr schnell zu erzählen hatten und überall die Frauen das Gefühl hatten, naja, das ist alles nicht so wichtig, was ich zu erzählen habe. Das ist alles so klein, das ist alles so banal. Und genau das habe ich auch im Kopf und immer noch im Kopf. Es ist zu klein, um es zu erzählen. Und das Gegenteil ist wahr, denn wenn ich dann die Geschichten höre, die Frauen schreiben und natürlich auch Männer, diese präzise Beschreibung des Lieblingsessens als Kind, die präzise Beschreibung des Boden unter ihren Füßen als Kind, die präzise Beschreibung von Gras, Linoleum, Sand unter den Füßen, den Räumen, in denen sie aufgewachsen sind, von Haustieren, von den ersten Drachen, die interessanterweise oft Klavierlehrerinnen sind, die ersten Drachen, denen man so begegnet, Klavier- und Geigenlehrerin, in meinem Fall war es Geigenlehrerin, wie unglaublich reich diese Geschichten sind und was sich für ein unglaublicher Kosmos auftut, wenn wir diese Geschichten aufschreiben und wenn wir sie uns gegenseitig erzählen. Denn es geht darum, präzise zu sein, genau zu sein und die eigene Biografie ernst zu nehmen. Und zwar nicht, um mit ihr anzugeben. Und dann gab es den Erfolg und den Erfolg und den Erfolg und es war alles ganz großartig. Das ist total langweilig. Aber diese genaue Beschreibung des eigenen Lebens, was man alles auf dieser irrsinnigen Festplatte, diesem Gehirn, gespeichert hat in den Jahren, die wir auf diesem Planeten umherwandeln, und es ist ziemlich egal, ob das kurz oder lang ist, es ist einfach ein Reichtum in unseren Köpfen von all dem, was wir aufgenommen haben und aufnehmen, jede Sekunde. Und mit der Präzision des Blicks im fremden Land, sich selbst anzuschauen, als würde man ein fremdes Land beschreiben und nochmal genau hinschauen, wie war das denn alles? Das bedeutet, eine große Schatzkiste zu öffnen. Und ich möchte Sie wirklich heute ermuntern, in diese Schatzkiste zu schauen und zu spüren und aufzuschreiben, was sich da drin alles befindet. Und Sie werden überwältigt sein davon, was alles in dieser Kiste ist und wie plastisch und genau Sie das auch wiedergeben können, wenn Sie es ganz genau anschauen. Und es gibt einen ganz anderen Effekt dieses genauen Betrachtens des eigenen Lebens und des Erzählens darüber. Und das ist tatsächlich wiederum die Reise, ich sage jetzt der Heldin. Allgemein gilt, der Held, die Heldin, zieht aus einem Gefühl der Isolation und durch seine Reise durch das fremde Land findet sie eher in die Kommunikation. Das ist eine klassische Bildungsreise des Herzens, aus der Isolation in die Kommunikation zu kommen. Um das zu schaffen, muss man sich ins Abenteuer stürzen. Und das Abenteuer kann eben sein, sich in das Abenteuer des eigenen Lebens zu stürzen, aber auch in die Betrachtung des eigenen Lebens.
Ich habe Ihnen jetzt hier noch was mitgebracht, weil ich ja das Kasperle versprochen hatte. Und zwar gibt es in Japan ein Kissen, das heißt Ostrich Pillow. Und das setzt man auf, wenn man seine Ruhe haben will. Und ich zeige Ihnen das mal, wie das aussieht. Dieses Kissen trägt man im Büro, wenn man nicht mehr mag. Und dann legt man sich so auf seinen Tisch. Und dieses Kissen, finde ich, ist so eine perfekte Illustration dessen, was wir im Moment auch immer mehr machen. Also wir isolieren uns immer mehr und immer mehr, und dieses Virus, und ich muss ja unbedingt das Virus sagen nach meinem großen Latinum, das Virus, was herumgeistert und uns immer mehr ja im Moment auch in die Isolation treiben will, ist eigentlich wie eine wunderbare Metapher für das, was sowieso mit uns passiert. Wir haben immer mehr so ein Kissen auf, habe ich das Gefühl, natürlich auch durch unsere digitalen Betätigungen. Aber das Glück, und das wissen wir alle, liegt eben darin, dieses Kissen abzusetzen. Und vielen Dank, und jetzt ist die Zeit schon fast vorbei, gell? Darf ich noch ein bisschen? Denn ich wollte Sie jetzt eigentlich auffordern, eine Übung mit mir zu machen. Und zwar wollte ich Sie bitten, Sie können schon ein bisschen überlegen, während Sie zuhören, sich dann Ihrem Nachbarn zuzuwenden und tatsächlich Ihrem Nachbarn ganz genau zu erzählen, wie der Boden unter Ihren Füßen aussah als Kind. Ich gebe nachher noch genaue Anweisungen, wie das dann funktioniert. Aber ich lese Ihnen erst vor, was ich meine. Der Boden unter meinen Füßen, tief in der Nacht wache ich auf. Mein Nackthemd ist weich und kuschelig, weiß-blau gemustert. Ich tapse über den Flur, meine Schuhe klackern über das Parkett. Ich trage Korrekturschuhe in der Nacht, kleine Holzsohlen mit Holzstäben zwischen den Zehen, um meine Zehenstellung zu korrigieren. Ich schäme mich für diese Schuhe, ich hasse sie, ich heule und will sie nicht tragen. Alles, wirklich alles, versuchen meine Eltern, um uns schöner zu machen. Ich bekomme weiße Handschuhe angezogen mit einem langen Plastiknippel an jedem Finger, an dem ich in Zukunft kauen soll, statt am Daumen zu lutschen, um meine Zähne damit immer zu ruinieren. Meinen Schwestern werden die abstehenden Ohren mit Pflaster am Kopf festgeklebt, damit sie schon später wegen ihrer Segelohren gehänselt werden. Mein Vater kann zu unserem Vergnügen mit seinen Ohren wackeln. Sie stehen so weit ab, dass die Sonne hindurch scheint und sie orange färbt. Ich gehe über das Parkett. Die Schuhe sind rutschig. Ich habe Angst hinzufallen. Dort drüben schlafen meine Eltern. Ich mag es nicht, wenn sie schlafen. Es ist unheimlich. Sie sind nicht mehr da, wenn sie schlafen. Aber wo sitzt sie dann? Ich schiebe meiner Mutter die Augen wieder nach oben. Wo bist du gerade? Ich höre meinen Vater schnarchen. Er muss schnarchen, um die Familie vor wilden Tieren zu beschützen, sagt er dann. Sein Kind kratzt, wenn er uns küsst. Sein Bart ist schwarz, er rasiert sich mehrmals am Tag. Er gibt uns Schmetterlingsküsse abends vor dem Einschlafen. Mit seinen Wimpern berührt er unsere Wangen. Ich kann gar nicht genug von diesen Küssen bekommen. Der Boden unseres Kinderzimmers ist grün wie Gras. Ich sitze darauf wie auf einer Wiese. Ich stehe nachts im Flur, keiner schaut mir zu. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn keiner schaut. Denn sonst schaut immer jemand, weil wir eine große Familie sind. Es ist mir nicht ganz klar, wer ich bin, wenn keiner schaut. Es macht mich unruhig. Ich begegne diesem Gefühl viele Jahre später in Japan wieder, verpackt in einen Zen-Koan. Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Und auch die Schuhe finde ich dort wieder. Japanische Holzgetters. Sie machen ein ganz ähnliches Geräusch. Ich schäme mich mit meinen komischen Korrekturschuhen. Niemand sonst auf der ganzen Welt trägt solche Schuhe. Da bin ich mir sicher. Ich bin jemand anders als bei Tag. Es ist unheimlich und aufregend, ganz allein im Flur in der Nacht. Ich könnte davon gehen, über den Flur zur Wohnungstür und hinaus. Rechts liegt die Küche. Dort wird eine Schwester im wilden Spiel auf einen Heizungshahn stürzen und so bluten, dass sich der Blutboden rot färbt. Wir sind älter. Ich schlafe oben im Stockbett. Meine Geschwister neben und unter mir.
Sie stellen ihre Füße gegen die Matratze und heben mich ein paar Zentimeter hoch. Ich lasse meine Hand nach unten baumeln und manchmal ergreifen sie sie. Die Schwestern lutschen am Daumen und an der Bettdecke. Mit der Zeit wurden alle Verschönerungsversuche eingestellt. Ich habe für immer keine Zehen. Der Flur ist nicht lang, die Wohnung nicht groß. Tagsüber werden die Betten meiner Eltern zusammengeklappt und silbrig-grüne Vorhänge vorgezogen. Hinter den Vorhängen verstecken wir uns, die Bettfedern im Rücken wie große Tiere. Abends, wenn die Betten aufgeklappt werden, keuchen und quietschen die Bettfedern. Man sieht ihnen nicht an, wer sie tagsüber waren. Mein Vater ist ein anderer im Pyjama. Alles ist anders nachts. Im Bücherregal wohnt ein orangefarbener Dinosaurier. Er legt in dem Buch mein erstes Wissen links auf der Seite. Er reißt sein riesiges Maul auf. Ich fürchte mich vor ihm und verstecke das Buch. Aber ich kann nicht vergessen, wo ich es versteckt habe. Also weiß ich auch immer, wo der Dinosaurier ist. Es gibt keinen Ausweg aus diesem Dilemma, außer zu schlafen, ganz schnell zu schlafen. Aber manchmal zucken meine Beine vor Aufregung und wollen weiterlaufen, weiterrennen, weiterspringen. Sie wollen sich nicht zur Ruhe legen. Ich klettere aus dem Bett und stehe allein im dunklen Flur, wie das Sternfallermädchen im düsteren Wald. Dieses Alleinsein ist erschreckend, aber auch ein bisschen wunderbar. Ich könnte etwas erleben, von dem ich bisher gar keine Ahnung hatte. Und da kommt plötzlich mein Vater. Er nimmt meine Hand und führt mich zurück ins Bett, zurück ins Zimmer, zu meinen Schwestern, wie in einem leicht stinkenden, gemütlichen Fuchsbau. Und alles ist gut. Und ein ganz klein bisschen langweilig. Mir gesagt haben, ach nein, das erinnere ich gar nicht so genau. Und dann wenn man aber anfängt, wirklich das fließen zu lassen, dann kommen diese unglaublichen Geschichten und unglaublichen Bilder, die unverwechselbar und originär sind, weil nur jeder Einzelne sie so wahrnehmen kann und keine zwei Menschen die gleichen Erinnerungen an dieselben Ereignisse haben. Also diese Einzigartigkeit der eigenen Biografie zu begreifen und das eben besonders auch als Frauen zu begreifen, dass wir diese Einzigartigkeit der Biografie haben und dass wir darüber sprechen dürfen und vielleicht auch darüber sprechen sollten, das wäre mein großer Wunsch. Herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Ich hoffe, Sie erzählen weiter und Sie schreiben weiter. Bitte schreiben und erzählen Sie, damit Sie wissen.